Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der ist Historiker, der ist Publizist und der ist vor allem einer der ganz großen Kenner des Marxismus, Leninismus und des Kommunismus. Guten Morgen und herzlich willkommen, Gerd Köhnen.
Ja, guten Morgen, Herr Heim.
Aktuell 100 Jahre Oktoberrevolution in Russland. Kennen Sie noch Leute, die in Deutschland feiern?
Nein, feiern. Ja, doch, es gibt ein paar, ja. So in eher trotzkistischen Sekten, würde ich sagen. Ja. Oder es gibt noch die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands, die übrigens von einem Genossenmillionär finanziert wird. Aber sonst nein.
Ja. Unterm Strich dann auch das komplette Scheitern dieser Jahrhundertidee der Gleichheit aller Menschen, oder würden Sie so weit nicht gehen?
Ach, war das überhaupt die Gleichheit aller Menschen? Ich glaube, damit hatte das letztlich relativ wenig zu tun, mal ganz abgesehen davon, dass Marx ja ein absoluter Feind von egalitären Vorstellungen war. Aber die Bolschewiki waren auch nicht besonders egalitär, die waren eher elitär. Und sagen wir mal, es gibt ja genug Gründe, also gegen die Dinge so, wie sie laufen, zu sein. Ja. Dass die Fragen, von denen die sozialistische Bewegung ursprünglich mal ihren Ausgang genommen hat, die haben sich nicht erledigt. Ja.
Aber wenn wir vom Jahr 1917 ausgehend ins Jahr 2017 gehen, was finden wir da? China mit einer merkwürdigen Symbiose, ein beinharter ideologischer Kommunismus und dazu ein beinharter ökonomischer Kapitalismus?
Ja, eben. Also von China aus, auch vom heutigen Russland aus übrigens, denn auch in Russland ist soziologisch gesehen die Elitenkontinuität sehr hoch. Ja, der KGB-Leute, Leute aus dem Militär, aus dem Zentrum des alten Machtapparats besetzen heute nicht nur die Schaltstellen der Macht, sondern haben auch die Finger in den ganz großen Monopolen drin. Ja. Also man hat im Grunde eine ähnliche, es gibt eine Art Staatspartei nach wie vor, das ist nicht so unähnlich. Aber von daher interpretiere ich ein bisschen rückwärts, was der reale Kommunismus im 20. Jahrhundert eigentlich gewesen ist. Der ist mit der Geschichte bestimmter Länder verknüpft und das sind die beiden Hauptländer.
Ja, was haben wir 2017 noch? Ein bisschen Kuba und dann dieses merkwürdige Nordkorea.
Vietnam haben wir übrigens auch. Das geht ein bisschen ähnlichen Weg wie China mit politisch, ökonomisch, aber verfeindet mit China. Fragen des Südchinesischen Meeres und so weiter. Und da haben wir Nordkorea. Ja. Ja. Und ja, was machen wir damit überhaupt, Kommunismus geschichtlich? Ja.
Wenn wir dabei gerade sind, was machen wir mit Nordkorea und wie wird das weitergehen?
Also das ist erstens mal schon die Partei der Arbeit Nordkoreas, die es eben ab 1945 an die Macht gekommen ist, Nordkorea, nach der Besetzung der Japaner dort, nachdem die Amerikaner sich in den südliche Halbinsel zurückgezogen haben, gab es dieses Nordkorea. Die sind geprägt durch den Koreakrieg, das muss man auch sagen. Da haben sie versucht, eher unter einem nationalen Titel Korea zu einigen, zu überrennen. Dann gab es diesen Luftkrieg der Amerikaner, so wie später in Vietnam auch. Und der hat das Land wirklich auch in eine rauchende Wüste verwandelt. Das war ein kleiner Zweiter Weltkrieg auf engstem Raum. Und das hat das geprägt und herausgekommen ist dann so eine merkwürdige kommunistische Dynastie. Ja.
Die bis heute an der Macht ist.
Ja. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Gerd Köhnen, Jahrgang 1944, eigentlich ein Kind des Ruhrgebiets.
Ja.
Politisches Elternhaus.
Liberal, konservativ,
okay.
Aber liberal im Großen und Ganzen.
Und dann der große Umzug und Umbruch Ende der 60er Jahre. Plötzlich schlug Gerd Köhnen in Frankfurt auf.
Nein. Wir in Tübingen.
Erst in Tübingen. Okay.
64 als jemand, der wegen einer Fußverletzung nicht zur Bundeswehr gezogen wurde, obwohl er, wie alle meine Klassenkameraden, sich als freiwillig verpflichtet hat, weil man dann musste man 6 Monate länger, aber bekam schon Geld. Ziviler Ersatzdienst in Tübingen, ganz pazifistisch eigentlich noch. Und dann kam 67, klassischerweise, 2. Juni. Und das war das Erweckungserlebnis. In der Nacht des 7. November 1967 haben wir, ohne zu wissen, was wir da taten, die Sowjetfahne auf das Hauptgebäude der Tübinger Universität gehisst. Okay. Jemand vom Tübinger Schwäbischen Tagblatt hat es geknipst. Uh-huh. Und dann war man in diesem Strom der Bewegung.
Das heißt, ein Dokument der Zeitgeschichte, ja, für die Ewigkeit letztlich. Naja. Dann Frankfurt, Ende der 60er Jahre, hochpolitische Zeiten, auch sehr, sehr gewalttätige Zeiten. Wie erinnern Sie das?
Ja, das Gewalttätige kam dann. Also ich bin von Tübingen eben nach Frankfurt, weil das war so ein Zentrum der Bewegung neben Berlin. Und da brodelte es natürlich anders als in unserem gemütlichen Tübingen. Und irgendwie war man dort so in diese Matadorenkämpfe sofort verstrickt auf der großen Bühne. Das sind ja Jugendbewegungen, ja. Matadoren. Und dann 69 in dem Wintersemester, da degenerierte das Ganze ein bisschen. Da kamen Drogen auch schon in die Szene. Es gab Fraktionen, man bekämpfte sich, man ging zum Teil raus aus der Universität. Da haben wir uns eigentlich erst dann in die Fachbereiche zurückgezogen, ich zum Beispiel eben zu den Historikern.
Ja. Mhm. War das auch die Zeit, als diese Wohngemeinschaftskultur aufkam, auch dann mit Cohn-Bendit und Joschka Fischer?
Ja, ja, Cohn-Bendit tauchte auf und die Sponti-Bewegung, aber die fanden wir nicht so richtig seriös, obwohl die sind ja auch dann in die Betriebe gegangen, ja, die sind ja nach Opel und so weiter gegangen. Wir gingen dann auch aus der Universität raus und haben an Betrieben Agitation gemacht, ja, weil man musste ja irgendwie das Proletariat erwecken. Davon redeten wir dann ja schon plötzlich. Ja.
Wobei die Sponti-Bewegung damals, das war ja eigentlich die lustigste Fraktion, die hat sich nie festgelegt, die konnte im Prinzip auf vielen Hochzeiten tanzen, ja, und war vor allem nicht so dogmatisch wie all die anderen.
Ja, 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 das ist so das heitere Selbstbild, was sie sich später beigelegt haben. Aber sie waren natürlich hochmilitant, sie waren auf die italienischen Kämpfe orientiert, ja, und das waren ja richtige Straßenkämpfe. Die hatten die Putztruppe von Joschka Fischer. Ja,
okay.
Und nein, nein, nein.
Wie militant waren Sie eigentlich?
Wir waren erstmal eigentlich nicht besonders militant. Wir machten ganz solide Betriebsarbeit und dieser KBW, den ich dann zugetreten bin, der hat sich ja erst relativ spät gegründet, 73, 74. Da war ich dann der Oberhäuptling, habe große Reden geschwungen. Da gab es dann um die Häuserkämpfe, also Besetzung geräumter Häuser, ja, oder Straßenbahntarif und sowas, da gab es gewisse Straßenkämpfe.
Wir haben vorhin über, ansatzweise jedenfalls, über den KBW, den Kommunistischen Bund Westdeutschlands gesprochen, wo Sie irgendwann in den 70er Jahren ein integraler Bestandteil wurden. Ich weiß gar nicht, haben Sie in der Zeit mal einen gewissen Winfried Kretschmann dort getroffen?
Nee, habe ich nicht getroffen, aber wir waren ja die größte der Parteien, regional sehr verteilt.
Ja.
Nein, ich war Redakteur des Zentralkomitees, habe ihn nicht getroffen. Nee.
Also Kretschmann sagt ja heute, diese KBW-Zeit sei eine der größeren Irrtümer seines Lebens. Würden Sie in Ihrem Fall das auch sagen?
Ja, das finde ich ehrlich gesagt noch ein bisschen harmlos ausgedrückt, denn also in dem Sinne, mit meinem Buch Das Rote Jahrzehnt habe ich ja ein bisschen darüber reflektiert. Man kann ganz schnell vom Höchsten zum Niedrigsten kommen, ja. Und wir gingen dann ziemlich weit, indem wir beispielsweise dann beispielsweise das Regime der Roten Khmer verteidigt haben, ja. Nicht, weil wir es toll fanden, sondern weil wir fanden, erst wollten sie in die Steinzeit bombardieren, jetzt hängt man ihnen solche Massenfabriken. Man glaubt es einfach nicht.
Okay. Ja? So. Ist aus heutiger Sicht schier unvorstellbar, dass man das, was damals die Roten Khmer angerichtet hat, ideologisch, politisch verteidigt hat?
Ja, man hat es eben verteidigt, beziehungsweise man wollte es nicht glauben. Ja. Und als es dann durchsickerte, es wollten übrigens auch viele Wissenschaftler nicht glauben und es wollten auch Leute ganz anderer Art nicht glauben. Aber so war es dann eben und das waren dann die Ernüchterungen, durch die man durch musste.
Und, naja. Sie waren ja auch dann sozusagen bei den Werktätigen, so hat man das damals genannt. Sie waren oder haben versucht, sowas wie revolutionäre Betriebsarbeit zu machen und mussten doch eigentlich feststellen, dass die Arbeiter von ihnen in keiner Weise beglückt werden wollten, oder?
Ja, klar, das hat man relativ schnell festgestellt. Dafür hatte man ja auch seine Theorien parat, dass die eben verdummt wurden und so weiter. Aber das war für mich, war das eine anderthalbjährige, zweijährige Periode. Andere sind auch in die Provinzdörfer geschickt worden. Wir hatten ja auch den Volksbegriff, weil man eben nicht nur auf die Arbeiter, auch auf das werktätige Volk schaute und so weiter. Das waren alles Erfahrungen, aber die waren auch auf eine gewisse Weise interessant. Was soll ich sagen? Also ich vergleiche uns ja manchmal mit den russischen sogenannten Narodniki, den Volkstümlern, die ins Volk gingen, um dann dort Feldforschung zu machen.
Sie sind dann Anfang 80er Jahre aus dieser Veranstaltung rausgegangen. Gab es da einen bestimmten konkreten Anlass oder war das etwas, oder war das der Endpunkt sozusagen einer Entwicklung, die schon länger angedauert hat?
Man war am Ende der Fahnenstange angekommen, man spaltete sich ganz klassisch. Und die Gruppe hat sich ja letztlich dann auch aufgelöst, wie die meisten Gruppen dieser Art sich dann aufgelöst haben. Es war in meinem Fall sehr stark dann der Kontakt mit der polnischen Solidarność-Bewegung. Wir waren ja antisowjetisch, also hatte man die Oppositionen in Osteuropa auf dem Schirm. Und naja, wenn das keine Arbeiterbewegung war, was war denn dann eine Arbeiterbewegung?
Sie sind dann einen ganz anderen Weg gegangen, historisch, publizistisch vor allem, haben Bücher geschrieben, haben auch bedeutende Bücher geschrieben über das, was man nun Kommunismus nennt, bis hin zu dem gerade eben erschienenen Buch Die Farbe Rot, über Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Wie oft, Herr Köhnen, haben Sie sich für dieses Mammutprojekt verflucht?
Ja, ziemlich oft. Ich habe ja nun über Themen, die immer im Umkreis lagen, geschrieben. Und als der Verlag das an mich rantrug, vor ziemlich vielen Jahren, da habe ich irgendwie mir wirklich überlegt, ob ich das mir antun soll. Aber ich wollte das Thema einfach ein bisschen, ja, also in seinem ganzen historischen Gewicht behandeln. Und
aber das haben aber viele Historiker vor Ihnen auch schon gemacht.
Na, gar nicht so viele. Also Gesamtgeschichten gibt es gar nicht so viele. Und wenn, dann sind es so ein bisschen langweilige Bewegungsgeschichten. Mein Impuls war, das doch in die Geschichte des 20. Jahrhunderts wirklich reinzustellen. Also auch die Gegenseite immer mit im Blick zu behalten und die jeweilige Gegenseite und auch eben das auch als eine Geschichte, die überhaupt in die Geschichte der modernen Welt reingehört.
Haben Sie in der und mit der Beschäftigung mit diesem Thema was gelernt, was Sie bis dato noch gar nicht wussten?
Ja, ich meine, ich habe ja diesen Rahmen des 20. Jahrhunderts dann weit überschritten. Also einmal ein bisschen die Gegenwart rein, wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen. 25 Jahre Postkommunismus ist ja auch schon eine ganze Epoche. Ja. Ja, also was machen wir eigentlich mit all diesen Mutationen, die seitdem entstanden sind? Und gleichzeitig, das soll der Titel Farbe Rot auch signalisieren, hat das so historische tiefen Dimensionen, die ja auch an Emotionen, an alles Mögliche appellieren. Die gehen eben ja bis tief in die menschliche Geschichte rein. So weit bin ich dann gegangen.
Auch bis tief in Ihre eigene Geschichte rein?
Nee, die kommt ehrlich gesagt fast nicht vor.
Das heißt, Sie haben dieses Buch auch nicht aus persönlicher Enttäuschung geschrieben, weil Ihr eigenes, persönliches, privates, kommunistisches Experiment letztlich gescheitert ist?
Ach nein, ich hatte gar kein privates, persönliches Experiment. Man hat doch noch 67 überhaupt nicht gedacht, dass man sich 68 plötzlich vielleicht Kommunist nennen würde oder 69. Und dann war man da draußen. Das war eine Episode meines Lebens, die mich allerdings geprägt hat, weil ich so ein bisschen damit mitbekommen habe, wie man, wenn man in solchen Gruppen drinsteckt, wie bindend das sein kann. Aber darüber habe ich in meinem Buch Das Rote Jahrzehnt geschrieben und damit war es für mich eigentlich auch erledigt.
Ja, sind Sie in die Archive gegangen für dieses neue Buch oder wie sind Sie vorgegangen?
Nein, ich meine, es gibt ja eine immense Literatur inzwischen. Seit der Öffnung der Archive in den 90er Jahren, das waren ja richtige, wie soll man sagen, Pharaonengräber von, haben ja ganze Generationen von Wissenschaftlern daran gearbeitet. Es gibt eine immense Literatur, die keiner mehr überblickt. Und ich habe auch gar nicht versucht, sie zu überblicken, sondern ich habe versucht, irgendwie große Linien zu zeichnen. Also wozu macht man überhaupt Forschung, wenn man nicht das Ganze mal in einem großen Zusammenhang sieht?
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
100 Jahre Oktoberrevolution in Russland. Darüber reden wir mit dem Historiker Gerd Köhnen, der sich intensiv auch mit diesen Ursprüngen beschäftigt hat. Herr Köhnen, ohne da in alle Details zu gehen, warum startete der Kommunismus ausgerechnet in diesem monarchistischen, rückständigen Agrarland?
Naja, er wurde eigentlich von Lenin, kann man sagen, neu erfunden. Also er hat sich einen alten Begriff von Marx stammend aus dem Jahr 48, kennt jeder, das Manifest der Kommunistischen Partei, aber aus dem ist ja erstmal die Sozialdemokratie entstanden. Und dann hat er sich diesen Titel wiedergeholt und gesagt, wir sind die wahren revolutionären Marxisten. Ja, warum in Russland? Weil, wie Lenin schon 1902 gesagt hatte, gibt uns eine Organisation von Berufsrevolutionären, wir heben Russland aus den Angeln. Das war ein riesiges Vielvölkerreich.
Ja.
Als der Zarismus zusammenbrach, entstand ein riesiges Vakuum. Der wurde ja durch eine große Volksbewegung eigentlich beiseite gefegt, aber diese Volksbewegung war dann nicht in der Lage, dieses auseinanderbrechende Vielvölkerreich dann in dieser kurzen Zeit des Jahres 1917 wieder zusammenzufügen auf einer neuen Basis.
Wie lange haben die Bolschewiki unter Lenin gebraucht, ihr System diesem großen Land überzustülpen?
Die eigentliche Machteroberung war, der Oktober war ja ein kleiner Handstreich von 6.000 Bewaffneten, die auf das Kommando hörten. Der eigentliche Akt der Machteroberung war der Bürgerkrieg und der hat Jahre gedauert, 4, 5 Jahre kann man sagen, und hat mehr Opfer gefordert selbst als der Weltkrieg.
Ja, Geschichte macht sich ja immer auch an Personen fest. Ja. Gucken wir uns Lenin an. Mhm. Wie würden Sie den ganz kurz charakterisieren? Was war das für einer?
Er ist eine merkwürdige Figur, weil er war ja nicht, wenn wir mal auf parallele Figuren wie Mussolini zum Beispiel, der sogar auch von der Linken kam, oder Hitler dann auch in Deutschland, ja, die waren ja große Oratoren, also Redner, sprachen zu Massen, waren selber das Zentrum einer Bewegung. Lenin redete hauptsächlich zu seiner eigenen Partei, er schmiedete einen Parteikern und das war dann aber auch das Geheimnis des Machtaufbaus. Ja,
ja, irgendjemand hat mal gesagt, Lenin würde zwei Dinge in sich selbst, in seiner Person vereinen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Zum einen persönliche Bescheidenheit und zum anderen außerordentliche Brutalität.
Ja, persönliche Bescheidenheit, sagen wir mal, er war monoman fixiert, ja. Darauf um sich herum eine Gefolgschaft, eine Partei, die nur auf ihn hörte. Ja, die spaltete sich immer wieder. Er war oft in der Minderheit. Er agierte aus der Minderheit raus. Ganz erstaunlich. Ja. Aber das war sein Lebenswerk, diese Partei, die dann zum Zentrum eines neuen Staates wurden. Und
was ist mit der Brutalität?
Mit der Brutalität, die kommt dann, ich meine, der kam ja aus den Studierstuben. Der hatte ja kein Blut gesehen. Ja. Also die kommen alle aus ihren Studierstuben, Trotzki auch und so weiter. Ja. Oder Zeitungsredaktionen, Cafés und so weiter. Jetzt sind sie plötzlich auf der Höhe der Macht und jetzt legen sie eben einen Extragang ein. Ich meine, der Bürgerkrieg entbrannte an vielen Fronten schon, aber Lenin war es, der ihn dann immer weiter trieb, bis wirklich nichts und niemand ihnen mehr entgegenstand. Ja. Und dann legte er übrigens das Ruder um und dann kam die neue ökonomische Politik. Das war so eine Art Mäßigung, ja, an seinem Lebensende.
Was Brutalität angeht, derjenige, der in der Sowjetunion damals, vor allem in den 30er Jahren, Maßstäbe gesetzt hat, war Stalin. Salopp gefragt, was Kommunismus angeht, war Stalin der Schlimmste?
Ja, Mao war auch nicht schlecht und Pol Pot war auch ein Kaliber. Aber Stalin war, sagen wir mal, der Größte, in Anführungsstrichen. Ich meine, er kam aus der Mitte dieser Partei und er hat zum ersten Mal das bis in dieses Extrem auch der selbst terroristischen Säuberung der Partei getrieben.
Ja.
Also wenn im Jahr 37, 38 700.000 Leute erschossen werden, das hat es vorher noch nicht gegeben. Und nicht wenige aus dem eigenen Apparat.
Wie hat dieser Stalin es mit eigentlich überschaubaren charakterlichen Eigenschaften geschafft, an die Spitze dieser Partei damals zu kommen?
Naja, er war schon ziemlich tüchtig. Also er war auch in der Zeit des Bürgerkriegs schon einer der Kernkader. Aber stimmt, er war immer ein bisschen im zweiten Glied. Er war nicht der glänzende, nach außen wirkende. Er war ein Organisator, er war durchaus gebildet auf seine Art und Weise. Und
schlechter Redner?
Die anderen haben sich gegenseitig ausgeschaltet. Er war der, der übrig blieb und der eine Beziehung hatte zum Mittelbau, würde man heute sagen, der Partei.
Ja.
Ja, zu dem Kaderstamm. Und deswegen war er dann der, der scheinbar als der sogar gemäßigte Mittlere aus der Mitte der Partei als Nachfolger hervortrat. Und dann zeigte er erst in den 30er Jahren seine ganze Kapazität sozusagen.
Ja, das ist ja von außen betrachtet kaum vorstellbar, dieses Massaker, das Stalin an der eigenen Intelligenz, an Parteikadern, an ich weiß nicht wem angerichtet hat. Und alle hatten nur Angst und haben zugeguckt und keiner hat eingegriffen.
Naja, es ist ja noch verrückter, selbst die Geheimpolizei, die das alles macht, ja, die werden ja selber aus ihren Verschlägen in der Lubjanka rausgeholt und erschossen. Ja, oder das Militär, das war wirklich noch eine Macht im Staat, lassen sich wie die Karnickel abführen, die ganze Militärführung. Das hing damit zusammen, dass diese Führungsposition von Stalin im Grunde zeigt, dass dieser ganze Machtapparat auf Treibsand stand und auch dieses Gefühl hatte. Und wenn wir nicht uns zum Führer halten, dann werden wir alle untergehen.
Ja. Und dann diese schrecklichen Schauprozesse in Moskau in den
30er Jahren. Die waren eigentlich nur, sagen wir mal, der Nebelvorhang, kann man sagen, vor den Säuberungen. Die Masse passiert nachts in aller Stille und da gibt's keine Schauprozesse, keine öffentlichen Geständnisse. Geständnisse gibt, die werden erfoltert, aber das passiert völlig lautlos. Und dann darf man nicht mehr über die sprechen, die verschwunden sind.
Ja. Hitler und Stalin haben sich, glaube ich, persönlich nie getroffen. Weiß man, was die übereinander gedacht haben?
Ja, am Anfang hat Hitler wahrscheinlich eine sehr niedrige Meinung von Stalin gehabt. Er hatte das ja mit dem jüdischen Bolschewismus drauf und so. Aber dann, als sie den Hitler-Stalin-Pakt machen, 1939, da prosten sie sich schon gegenseitig zu auf die traditionelle deutsch-russische Waffenbrüderschaft. Und als er ihn dann angreift und als die Rote Armee widersteht, dann plötzlich entwickelt er eine gewisse Bewunderung für Stalin und nennt ihn einen nationalen Führer.
Stalin ist lange tot, war über Jahrzehnte in der Sowjetunion und auch in Russland geächtet. Ja. Gibt's inzwischen sowas wie eine Renaissance?
Oh ja, die gibt's sehr stark. Ich meine, Stalin ist in der Erinnerung, in einer katastrophalen Geschichte der historischen Erinnerung Russlands im 20. Jahrhundert, ist er vor allem jetzt der Sieger des großen Vaterländischen Krieges. Das ist die Rolle, in der er geblieben ist. And it's
Eddie Brickell mit ihrer Version des Bob Dylan-Klassikers A Hard Rain's Gonna Fall. Bob Dylan, einer, der für Sie eine große Bedeutung hat.
Ja, ich bin vor der Zeit, über die wir auch gesprochen haben, meiner roten Periode, bin ich auf die Ostermärsche gegangen und bin auch mit Joan Baez marschiert damals. Und Hard Rain Falling hatte ja was zu tun mit Fallout, der Atomversuch und so weiter. Das war
das große Thema. Szenario dessen, was passiert, wenn es zu einem Atomkrieg kommt.
Und das war nach der Kuba-Krise. Ja? Also das steckt einem in den Knochen.
Ja, lange her, 60er Jahre damals. Ja. Wenn wir auf der Zeitachse noch ein Stückchen weitergehen, Ende 80er Jahre, dieses große marxistisch-leninistische Imperium, Warschauer Pakt, Sowjetunion, DDR, plötzlich war nichts mehr da. Erklärung im Nachhinein historisch?
Ja, da muss man allerdings ziemlich viele Erklärungen, die kann ich jetzt gar nicht alle zusammenfügen. Die Sowjetunion war überrüstet. Ich meine, soziale Gleichheit und so, wo war das? Alle diese Ordensbrüste, also es war ein sehr Militärstaat. 20% des Sozialprodukts kann kein Staat der Welt. Und sie wollten ja immer auf Augenhöhe mit den USA sein, aus seinem Sozialprodukt auf Rüstung verwenden. Dann war es so, dass
wirtschaftlich ökonomisch,
aber es gab im Grunde auch schon eine Privatwirtschaft in der Planwirtschaft. Ja, die Planbehörde wusste doch gar nicht, was da unten gemacht wurde. Aha. Also da war vieles vorbereitet für so einen solchen Übergang. Und dann konnte von Moskau aus die Sowjetunion, dieses riesige Reich, nicht wirklich kontrolliert werden. Deswegen driftete das auseinander. Naja, und dann gab es eben alle diese kleinen Unruhen, Rebellionen im mittelosteuropäischen Raum.
Hat eigentlich auch im Rückblick eine Rolle gespielt, dass diese Ideale, die es am Anfang mal gab, die Gleichheit aller Menschen, letztlich die Ideale der französischen Revolution, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, von diesem kommunistischen oder von diesem realen Kommunismus nie eingelöst wurden?
Naja, klar. Also ich meine, es gab überhaupt einen Überbau von edlen Dingen, ja, der ja mit der sozialen Realität, auch der Realität der Partei und der Parteikader, sie war eine Karriereschule geworden, es war eine Form einer staatlich organisierten Gesellschaft geworden, in der man Karrieren machte. Das war alles in Wirklichkeit weit weg, so ungefähr wie in anderen, sagen wir mal, in Paraguay unter der Diktatur das christliche Menschenbild. Ja, also das war ein salbungsvoller Überbau. Also interessanter ist es für mich als Historiker, einfach auf das, was dieses Land dann wirklich war, zu schauen. Und da driftete eben schon vieles auseinander.
Deutschland Ost, sprich die DDR, war irgendwann nicht mehr als Staat. Auch in Deutschland West, also in der alten Bundesrepublik, hat die DKP dann überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt. Wie sind eigentlich diese alten Kader mit ihrer Bedeutungslosigkeit klargekommen?
Ja, das habe ich auch nur teilweise verfolgt. Ich meine, sagen wir mal, aufs Ganze gesehen war es ja überhaupt faszinierend, wie die sich also blitzschnell gehäutet haben. Also ich habe jetzt mehrmals zum Beispiel die osteuropäischen Parteien vor Augen. Plötzlich waren sie Sozialdemokraten, die anderen waren aber plötzlich stinkreaktionäre Chauvinisten, Antisemiten, alles kam plötzlich raus, ja. Und insofern zeigte das, dass die Bindekraft dieser scheinbar doch alles vereinenden Ideologie, ja, im Grunde doch sehr beschränkt war.
Wenn wir die Bilanz dieses Jahrhundertexperiments Kommunismus ziehen sollten, was bleibt da außer ein paar Bildern wie Che Guevara als Poster und das Lenin-Mausoleum? Was bleibt?
Naja, es bleiben die zwei Hauptmächte des ehemaligen Weltkommunismus, die sich heute als Antagonisten der westlichen Welt nach wie vor auf anderer Grundlage behauptet haben.
Russland und China.
Russland und China. Und es bleiben einige andere Länder.
China, verzeihen Sie, immer noch mit dieser alten kommunistischen Ideologie. Bei Russland wird es schon sehr viel schwieriger.
Ja, da könnte man fast sagen, ideologisch haben die das einfach umgedreht. Jetzt sind sie alle fromm und orthodox, aber hat die Orthodoxie nicht auch immer schon die Brüderlichkeit der Menschen und die große Gemeinschaft aller Christen? Also man kann das umwidmen, ja, so wie man es in China konfuzianisch umwidmen kann. Da gab es auch das alte Ideal der großen Gemeinschaft. Ja. Das ist geblieben.
Glauben Sie eigentlich, dass diese wahnwitzige Kombination in China starrer politischer Dogmatismus plus eine Form von Manchester-Kapitalismus, dass es dauerhaft funktioniert?
Das kann niemand sagen. Man hat eigentlich keine Begriffe dafür. Und aber man wartet ja nun seit 10 oder 15 Jahren, wenn es prosperiert und so, dann muss es sich doch auch liberalisieren und so. Aber nein, es wird, wenn die Schrauben werden sogar im Moment angezogen, die Partei indoktriniert, jeder Student muss in dem Kurs sitzen und so. Man weiß nicht, ist das sozusagen nur ein Überbau oder ist es eine Art Erziehung?
Ja.
Jetzt auch sehr patriotisch, ja, übrigens, ja.
Es gibt Leute, die sagen, der Kommunismus war bei allem Furchtbaren, was im Namen dieses Kommunismus passiert ist, für eines gut. Es war ein Korrektiv zu diesem Kapitalismus. Und das fehlt heute.
Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Also das, was man an Sozialem in den westlichen Ländern erreicht hat, das haben die westlichen Sozialbewegungen aus sich selbst heraus. Das war nie besonders vorbildhaft. Sagen wir mal so, die antikommunistischen Länder mussten etwas tun, um ihre Gesellschaften beisammen zu halten. Aber vorbildhaft war das selten. Was bleibt, ist natürlich eine bestimmte Kritik. Das führt eher auf Marx zurück. Ja. Und der bleibt. Marx bleibt.
Glauben Sie als Autor dieses aktuellen Buchs, Die Farbe Rot, dass es irgendwann nochmal eine Wiedergeburt geben wird, dieser Farbe Rot?
Naja, Sie müssten eher fragen, jetzt sage ich das mal in marxischen Termini, dass diese bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft, die wir haben, auch eine historische Formation ist, hinter der was anderes liegt. Ja, die wird auch auf ihre Widersprüche laufen. Und was das dann sein wird, wie wir das benennen werden, keine Ahnung. Ja.
Wir werden sehen.
Ja.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren und wünsche Ihnen alles Gute. Das war's in Leute heute Vormittag mit Gerd Köhnen.
Eins gehört.